Herr Wolfram, heute geht es um eine neue Form von Traumatherapie, Brainspotting. Wie übersetzen Sie diesen Namen?
Brainspotting ist ein Verfahren, was sich sowohl auf Hirn als auch den Körper bezieht. Daher der erste Teil des Namens Brain. Und der zweite bezieht sich auf Spotting, was so viel heißt wie suchen oder finden. Und das Entscheidende bei dem Verfahren ist, dass man die Gesichtsmimik und Augenbewegungen beim Brainspotting-Verfahren beobachtet und schaut, wann könnte ein Betreffender mit einem traumatischen Belastungsmaterial in Verbindung kommen, also Dingen, die er erlebt hat, was er nicht gut hat verarbeiten können.
Wie gehen Sie denn dabei vor, wenn Ihre Klienten hier sind?
Also das Vorgehen läuft so ab. Natürlich muss ich jemand erstmal ein bisschen kennenlernen und der Betreffende muss natürlich auch ein bisschen Vertrauen entwickeln können, dass er hier sicher ist und dass er hier keinen Schaden erleidet. Aber dann werde ich ihn früher oder später fragen, was gibt es für Belastungserfahrungen aus seinem Leben, die ihn vielleicht bis heute noch behelligen. Also es gibt ja viele Leute, die Angststörungen haben, nicht Auto fahren können, nicht fliegen können oder sonstige oder Auftrittsängste, können keinen Vortrag halten. Also tausende von Möglichkeiten. Es geht immer darum zu schauen, was beeinträchtigt mich denn jetzt noch in der Gegenwart, was aber aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Vergangenheit stammt. Und dem gehen wir auf die Spur. Und wenn ich eine Ahnung davon kriege, dass es da alte Belastungserfahrungen geben könnte, dann bitte ich den oder die Klientin, mir diese Geschichte möglichst genau zu erzählen und beobachte gegenübersitzend sehr genau, was kann ich in den Augen sehen, was kann ich in der Gesichtsmimik sehen, an welchem Punkt zeigen sich Reflexe oder unwillkürliche Bewegungen. Und danach, wenn der Klient damit einverstanden ist, wird mit Hilfe eines kleinen Zeigestabes das Gesichtsfeld gescannt. Das heißt, ich sage ihm, ich gehe jetzt von links nach rechts oder von rechts nach links ganz langsam durch Ihr Gesichtsfeld und Sie folgen mir den Augen. Und entweder beobachte ich oder ich mache auch beides, dass ich beobachte und auch frage, spüren Sie hier rechts oder in der Mitte oder hier links irgendwo mehr oder weniger? In der Regel zeigt sich sehr schnell und sehr deutlich, dass an bestimmten Blickorientierungspunkten der Körper deutlich reagiert. Wenn dies der Fall ist und der Klient, Patient das auch bestätigt, oh, hier wird es aber richtig unangenehm, frage ich natürlich, wie hoch ist die Aktivierung? 0 bis 10, 0 ist gar nichts, 10 ist unaushaltbar. Biete notfalls eine Alternative über eine Körperressource an, ist aber oft auch nicht notwendig. Und wenn dieser Blickorientierungspunkt, was man einen Brainspot nennt, gefunden ist, dann bleibe ich mit dem Zeigestab da drauf und der Klient mit seinen Augen da drauf und fordere ihn auf zu beobachten, nur zu beobachten, was passiert im Körper. Er muss auf nichts reagieren, sondern nur beobachten. Und dann erlebt man meistens ziemlich erstaunliche Sachen, dass die aktuelle gegenwärtige Belastungserfahrung oft sehr weit in die Vergangenheit zurückführt. Ich erinnere eine junge Frau, die aus einer offensichtlich ziemlich gewaltvollen Familie kam und daran arbeiten wollte und mir sagte, kürzlich hatte ich aber auch noch einen doppelten Auffahrunfall. Aha, was ist denn passiert? Naja, ich stand morgens an der Ampel und dann knallte es hinten und dann knallte es nochmal. Also es sind zwei Autos hinten drauf geknallt. Und das hat mich ziemlich gestresst. Also habe ich ihr vorgeschlagen, fangen wir doch damit an. Erzählen Sie mir mal diese Unfallgeschichte so genau wie möglich, was sie auch tat. Und sagte dann, nachdem es zum zweiten Mal geknallt hatte, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Jetzt muss ich sozusagen in einem Funktionsmodus bleiben. Also komme ich aus dem Auto raus, ist die Tür verklemmt, nein, sie geht auf. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in den Gegenverkehr gerate. Okay, ich muss schauen, ob ich die Unfallstelle absichern muss. Muss ich die Polizei rufen? Muss ich einen Krankenwagen rufen? Ist jemand verletzt? Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das wiederholt sich immer wieder. Ich darf keinen Fehler machen. Und plötzlich pausierte sie das alles, nachdem wir diesen Brainspot gefunden hatten, und sagte plötzlich: Oh, jetzt springt ein alter Film an. Aha, ja, was? Naja, ich bin 8 Jahre alt und sitze mit der Mutter am Küchentisch und wir machen Mathehausaufgaben und jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache, kriege ich von der Mutter eine geknallt. Das heißt, das Hirn hatte den Auffahrunfall, diesen Schlag, diesen Doppelschlag sozusagen in der gleichen Schublade wie die Schläge durch die Mutter damals. Und da war sie sehr verblüfft. So kann das gehen.
Wahnsinn. Okay, können Sie auch erklären, wo und was dabei im Gehirn passiert?
Ja, das kann ich Ihnen erklären. Also, natürlich wird durch die Frage, an was wollen Sie heute arbeiten, an welcher Belastung, werden die Netzwerke von damals aktiviert. Und Traumaerfahrungen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht integriert werden konnten. Also die Menschen haben was erlebt, was ihr Stressverarbeitungssystem überfordert hat. Das ist so ähnlich, wie wenn sie Kieselsteine schlucken und vom Magen erwarten, dass er die verdauen kann. Das kann er nicht. Und es gibt auch Erfahrungen für uns Menschen, die sind für das Stressverarbeitungssystem überfordernd, unverdaulich und werden dann meistens sozusagen in Rohform, also auf den verschiedenen Sinneskanälen, optisch, akustisch, olfaktorisch, taktil, in der Originalform unsynthetisiert, irgendwo eingespeichert, möglichst separiert, weil sie natürlich den normalen Alltag sehr beeinträchtigen. Und in der Therapiesituation versuche ich, diese Netzwerke von damals erneut zu aktivieren, jetzt aber unter geschützten, besseren, anderen Bedingungen, allein schon dadurch, dass der Klient oder Patient jetzt nicht mehr allein ist, so wie damals, denn traumatische Belastungssituationen sind immer dadurch gekennzeichnet, dass ich ohnmächtig, also ich kann nichts machen, hilflos, ich kriege keine Hilfe, ausgeliefert und mutterseelenallein bin. Und das ist für unser Hirn unverdaulich. Und diese Situation versuche ich in gewisser Weise nochmal anzutriggern, die Netzwerke hochzufahren. Und aufgrund der geschützten und sicheren Bedingungen eine Beziehungsebene herzustellen, wo der Klient sich dennoch, trotz der alten Erfahrung, halbwegs sicher fühlen kann. Also er bleibt mit einem Fuß sozusagen in der Gegenwart und steigt mit dem anderen Fuß in die Vergangenheit und helfe ihm, diesen Hochstress von damals nochmal erleben zu dürfen, aber jetzt zu realisieren, jetzt ist jemand da, der mich begleitet und wenn es zu heftig wird, hilft er mir auch mit diesem frei werdenden Stress jetzt anders umgehen zu können wie damals. Und darüber kann der unsynthetisierte Hochstress von damals synthetisiert und integriert werden können. Das läuft dann über den sogenannten Hippocampus, unseren Archivar in unserem Hirn, der in der Originalsituation keine Chance hatte, was zu archivieren, sondern alles wurde nur über die Amygdala, den Feuermelder, eingespeichert.
Den Mandelkern.
Den Mandelkern, genau. Und damit ist die alte Erfahrung unkontextualisiert nach Ort und Zeit und Situationsbedingungen geblieben. Und das lässt sich jetzt verändern, indem der Klient sich nochmal darauf einlässt, was immer ein Risiko für ihn ist. Und wo auch ich als Therapeut immer mit sehr viel Ungewissheit konfrontiert bin, weil ich weiß nicht, wo der Prozess hinführt. Mhm. Aber ich bin hier, trete hier an, um dem Klienten zu folgen, egal wo der Prozess hinführt. Ich versuche auch so wenig wie möglich einzugreifen, damit dieses nachträgliche Prozessieren aus einer Dysregulation in eine bessere Selbstregulation jetzt hier passieren kann. Passiert vielleicht nicht gleich mit einer einzigen Sitzung, wenn es sich um eine komplexere Geschichte handelt, aber bei Einmalereignissen geht sowas häufig relativ schnell.
Mhm. Das ist vermutlich auch ein Vorteil, den das Brainspotting gegenüber anderen Traumatherapien hat. Sie haben sicher auch schon mit anderen gearbeitet, zum Beispiel mit Hypnose. Welche Unterschiede gibt es denn da?
Ja, da gibt es bei Brainspotting einen sehr großen und einen sehr wichtigen Unterschied. Also ich habe natürlich vor über 20 Jahren angefangen, gerade auch nach dem 11. September, da wurde ja dann doch allmählich klar, dass es sowas wie traumatische Erfahrungen gibt mit EMDR, Eye Movement Desensitization in Reprocessing, wo es auch um Augenbewegungen geht, aber nochmal auf andere Art und Weise, und Screen-Technik und hypnotherapeutischen Techniken zu arbeiten. Aber der große entscheidende Unterschied bei Brainspotting ist der, und das ist das, was mich an dem Ganzen so fasziniert, ist, dass dieses Verfahren berücksichtigt, dass unser Hirn ein selbstreferenzielles, sich selbst regulierendes, nicht lineares, komplexes System ist. Also hochkompliziert, 86 Milliarden Nervenzellen im Hirn, 10 hoch 150 unterschiedliche Zustandsbilder sind möglich und so weiter. Könnte ich Ihnen viele, viele Sachen dazu erzählen. Und dass unser Hirn den ganzen Tag eigentlich, ohne dass wir viel davon merken, nichts anderes macht, als alle körpereigenen Systeme zu scannen und schauen, ob die in einem relativ homöostatischen Gleichgewichtszustand sind. Also Herzschlag, Atmung, Blutdruck, Säurebasengleichgewicht und so weiter. Wird dauernd vom Hirn gecheckt, muss ich da was verändern oder kann ich das so lassen, wie es ist. Und unser Hirn, ich habe hier so ein nettes Modell, ist natürlich gut dafür gut geeignet, Probleme zu lösen und Zukunft zu planen. Aber das Wichtigste an diesem hochkomplexen System ist eigentlich unser Überleben zu sichern. Das wird hauptsächlich gewährleistet durch eine relativ kleine Struktur, nämlich das Stammhirn hier unten, wo es runter ins Rückenmark geht. Und das macht es den ganzen Tag und da merken wir nicht viel davon, außer wenn es uns schwindelig wird oder schlecht wird oder wir ohnmächtig werden, dann merken wir, da ist was in Schieflage. Und damit verfügt unser Hirn auch über Selbstregulations- und Selbstheilungskräfte. Man muss es nur lassen. Das ist so ähnlich, wie wenn ich mir auf der Körperebene ein Bein breche. Dann gehe ich sinnvollerweise natürlich zum Arzt, der wird es röntgen und schienen und gipsen und sagen, legen Sie es ruhig, machen Sie keinen 100-Meter-Lauf. Aber den Heilungsprozess macht nicht der Arzt, sondern das macht mein eigener Körper. Und das kann das Hirn auch. Aber ich muss Bedingungen herstellen, dass diese Selbstregulations- und Selbstheilungskräfte auch anspringen können. Und darauf bezieht sich Brainspotting. Alle anderen Verfahren sind viel kognitiver angelegt, mit der Frage, was denken Sie über sich, was haben Sie für Bilder, was sehen Sie jetzt, machen Sie jetzt dieses, machen Sie jetzt jenes. Also da wird viel mehr von außen gesteuert, der Therapeut steuert. Das ist natürlich vielen Therapeuten viel lieber, weil dann haben sie die Kontrolle über den Prozess. Aber es entspricht nicht dem, wozu unser Hirn tatsächlich in der Lage ist. Man muss es lassen und die Bedingungen dafür herstellen. Und das ist das, was mich so fasziniert.
Okay. Wie lange dauert denn das Verfahren im Durchschnitt, bis sich Erfolge einstellen? Es gibt ganz schnelle, das haben Sie ja schon gesagt.
Also das ist so schwer zu sagen. Es hängt natürlich von dem ab, was jemand erlebt hat. Ne? Mhm. Bei einem sogenannten Single Blow, also einem Einmalereignis, schwerer Unfall, Überfall oder sonst irgendwas, genügen oft 1, 2, 3 Sitzungen. Wenn jemand eine komplexere Geschichte seit Jugendzeiten, Kindertagen oder sonst was, immer wieder Gewalt, sexuelle Übergriffe oder was auch immer, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Es geht trotzdem mit diesem Verfahren, weil es auf der tiefsten Ebene von, wie ich immer behaupte, Wahrheit, nämlich der Körperebene arbeitet und nicht kognitiv angelegt ist und auch Sprache nur eine untergeordnete Rolle spielt, ungefähr, jetzt mal ganz grob über den Daumen, 10-mal so schnell, wie ich früher Zeit gebraucht habe, wo ich rein analytisch gearbeitet habe, also verbal unterwegs war. Und da bin ich immer wieder erstaunt.
Okay. Darüber, ne? Wie viele der Klienten sind danach ihre Traumata endgültig los?
Naja, was heißt endgültig los? Der entscheidende Punkt bei Traumatherapie ist, das, was sie mal Schlimmes erlebt haben, das werden sie nicht vergessen. Das ist ja erlebt und das ist im episodischen Gedächtnis gespeichert. Das Unangenehme von traumatischen Erfahrungen ist aber, dass sie sich noch in der Gegenwart durch Flashbacks, durch Albträume, durch Angstzustände bemerkbar machen. Und das verschwindet. Die Angst geht runter, der Albtraum geht weg, die Flashbacks verschwinden, sondern der Betreffende erinnert sich. Ich habe das erlebt, aber es löst jetzt in der Gegenwart nichts mehr aus. Das ist das Ziel. Mhm. Flashbacks, Albträume sollen zu Erinnerungen werden. Mhm. Ne? Also vielleicht noch ein kleines Beispiel von einem ICE-Lokführer, dem vor längerer Zeit bei 160 beim Durchfahren eines Bahnhofs jemand vor den Zug sprang. Nothalt natürlich, Riesenaufwand, Polizei, Spurensicherung und ich weiß nicht was noch alles. Er natürlich völlig aus dem Häuschen, kann man sich vorstellen, Schlafstörungen, nicht mehr arbeitsfähig. Und kam und erzählte mir das. Und ich habe ihm relativ schnell vorgeschlagen, schon in der zweiten Sitzung, glaube ich, lassen Sie uns das mal mit Brainspotting fokussieren. Was war denn für Sie der schlimmste Moment? Na, das war klar, dieser Knall und schemenhaft. Und natürlich, das Hirn weiß relativ schnell, jetzt ist da was ganz Schlimmes passiert. Und das Interessante war bei ihm, dass er gegen Ende plötzlich sagte, ah, jetzt bin ich ganz traurig. Und dann sagte ich, wieso denn traurig? Haben Sie den Suizidanten gekannt? Nein, aber ich habe sowas Ähnliches schon mal erlebt. Nämlich die eigene Freundin hat sich nach einem Streit alleine nach Hause gehend, nachdem sie überfallen und vergewaltigt wurde, suizidiert. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, vom Hirn ist es vermutlich ähnlich verarbeitet oder besser gesagt nicht verarbeitet worden, in einer ähnlichen Schublade. Lassen Sie auch diese Geschichte angucken. Dritte Sitzung, die Suizidgeschichte mit der Freundin, die war von ihm schwanger, er wollte mit ihr zusammenziehen. Die löste nochmal deutlich mehr aus. Aber nach 5 Sitzungen insgesamt hat er gesagt, ich glaube, ich kann jetzt wieder Zug fahren, ich gehe wieder, auf Wiedersehen. Ich habe 10 Jahre zuvor eine Traumastation hatte ich aufgebaut und auch geleitet. Da habe ich noch nicht mit Brainspotting gearbeitet. Da hatten wir viele Lokführer mit Überfahrtraumen. Und die waren im Schnitt 8 bis 10 oder auch bis 12 Wochen da. Das heißt, es hat viel, viel länger gedauert, um sie davon zu befreien. Das erstaunt mich immer wieder sehr.
Brauchen die Klientinnen dafür gute deutsche oder englische Sprachkenntnisse?
Gute Frage. Also, es ist nicht unbedingt nötig, aber wenn Sie jemand mit der alten Belastungserfahrungen aktivieren wollen, als Voraussetzung für die Brainspotting-Verarbeitung, werden natürlich die entsprechenden Netzwerke hochgefahren und das geht natürlich deutlich besser, wenn das in der Heimat, in der Muttersprache passieren kann. Deswegen ist es manchmal sinnvoller, das hatte ich mal bei einem Kosovaren, der als Paketzusteller von Hunden angegriffen worden ist. Und der kam immer mit Dolmetscherin und ich habe die Dolmetscherin immer aufgefordert, ihm zu sagen, er soll die Geschichte in seiner Muttersprache erzählen. Denn der springende Punkt bei ihm war, dass er auch als Kind, wo er noch sehr viel kleiner war und der Hund war sehr viel größer, von dem ins Gesicht gebissen wurde. Und das war natürlich im Hirn miteinander verbunden. Aber wir konnten es lösen und er wurde wieder arbeitsfähig.
Ah, wunderbar. Jetzt zum Schluss die schwierigste Frage für die Klienten. Übernehmen die Krankenkassen die Behandlung?
Nein, weil die kennen das Verfahren noch gar nicht. Also dieses EMDR, was ich vorhin erwähnt habe, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, das ist mittlerweile Krankenkassen anerkannt, weil es gibt dafür relativ viele Forschungsbefunde mittlerweile. Und das Verfahren ist auch in Deutschland schon vor 20 Jahren ungefähr bekannt geworden. Und deswegen übernehmen die Kassen inzwischen. Das Verfahren bei Brainspotting ist es anders. Da gibt es noch relativ wenig Forschungsbefunde. Auch deswegen, weil es auf einer sehr viel emotionaleren Ebene angesiedelt ist und nicht so kognitiv strukturiert ist wie EMDR. Und auch Forscher sind nur Menschen und lassen sich dementsprechend weniger gern auf Emotionales ein, weil das nicht so gut kontrollierbar ist. Und deswegen ist es noch nicht anerkannt. Aber die Kasse muss ja nicht unbedingt wissen, was sie genau machen. Das ist Trauma-Exposition, da können Sie als Therapeut im Prinzip alles machen, was, wovon Sie glauben, dass es hilfreich sein könnte.
Es gibt da so einen Ausweg. Ja. Gut.